a bad feeling about this.
I don't sense anything.
Hallo liebe Hörer, hallo liebe Star Wars Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Padawansinn-Podcast. Alle, die sich hier für Star Wars interessieren, sind natürlich herzlich eingeladen und auch alle anderen. Und ich bin nicht alleine, wie immer. Was heißt wie immer? Das ist das zweite Mal, aber trotzdem, ich bin nicht alleine. Mit dabei ist der Kevin. Hallo.
Hi. Zum Glück bist du nicht allein und ich auch nicht. Ich meine, was sollen die Leute mit so einem alten Herrn wie mir und so einem jungen Kerl wie dir alleine anfangen?
Ja, was wäre ein Podcast mit dir alleine? Was wäre das denn?
Ach, schrecklich. Nee, kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Schön, auch von mir willkommen, dass ihr wieder da seid bei Padawansinn, der zweiten Folge. Die erste Folge hat ja richtig eingeschlagen in der Community. Ja. Nee, im Ernst. Also, wir waren sehr angetan von dem netten Feedback, was wir bekommen haben von euch. Vielen herzlichen Dank dafür. Sehr schöne, viele positive Rückmeldungen. Das bedeutet uns sehr viel. Ihr habt euch jetzt damit nur eingebrockt, dass wir weitermachen mit dem Format. Und für heute haben wir uns was vorgenommen. Wir hatten das letzte Mal schon angedeutet, dass wir eine Art Reihe machen. Road to Episode 9. Und im Zuge dessen machen wir heute was, Hendrik?
Naja, wir haben uns Star Wars Episode 1 nochmal angeschaut und werden heute darüber ganz viel diskutieren. Wir werden dann später nochmal darüber reden, wie das dann so weitergeht mit Road to Episode 9. Der ein oder andere etwas schlauere Hörer wird sich wahrscheinlich schon vorstellen können, was das sein wird.
Also aber
alle schlau. Stimmt, klar. Die Midichlorianer sind ganz hoch bei dem.
Und schon mal den ersten,
und schon mal den ersten Trigger rauszuholen. Ja, genau. Dann würde ich sagen, wenn wir starten. Ja.
Episode 1. Ist dir klar, wir schreiben das Jahr 2019 und in welchem Jahr ist Episode 1 rausgekommen?
Nach dir 1995. Ich erinnere mich an den ersten Podcast.
Hey.
Alter, warst du ja noch in der Schule.
Nein, du hast mich ja eines Besseren belehrt, dass der Film 1999 rauskam. Ja. Danke, dass du nicht nachtragend bist übrigens. 1999, 20 Jahre gibt es diesen Film. Wir haben das Jubiläum Episode 1, 20 Jahre. Das ist doch ein guter Anlass, darüber zu reden. Wir reden in dieser Podcast-Folge von Padawansinn über vier Sachen. Erstens, was sind unsere Lieblingsmomente in Star Wars Episode 1? Wie gut sind die Charaktere und die Dramaturgie? Also das heißt, wir greifen die Kritik auf, die es durchaus gab an dem Film. Und wir fragen, wie kann man das jeweils besser machen, was da vielleicht schlecht gemacht wurde? Was ist auch gut? Und das ist vor allen Dingen unser dritter Punkt. Welche Elemente von Episode 1 haben Star Wars richtig gut getan? Und welche vielleicht auch nicht. Und zum Schluss machen wir ein kleines Quiz. Wir stellen uns gegenseitig Quizfragen über Episode 1 und da könnt ihr mitmachen. Testet euer Wissen über Star Wars Episode 1. Jetzt geht's darum über unsere Lieblingsmomente. Episode 1 haben wir beide ja ganz anders erlebt. Das war dein erster Star Wars Film. Für mich ist es der vierte gewesen, der vierte Star Wars Film, den es gab. Hast du einen Lieblingsmoment?
Ich würde sagen, da kann ich ganz gut differenzieren. Bei manchen Filmen oder auch bei manchen Star Wars Filmen ist es ja so, die sind einfach durchgehend mitreißend und durchgehend gut. Und da fallen so gute Momente einfach nicht auf, weil sie so häufig sind. Oder weil sie keinen großen Kontrast zum normalen Film in Anführungszeichen bilden. Das ist hier nicht so, finde ich. Weil der Film manchmal ziemlich träge ist, ziemlich langsam erzählt, ziemlich langweilig manchmal auch und mich einfach nicht so mitnimmt. Da sticht dann der eine Moment besonders heraus für mich. Wir befinden uns im Hangar auf Theed. Oder in Theed, das ist die Hauptstadt von Naboo. Und in diesem Hangar ist ja die ganze Truppe um Qui-Gon, Obi-Wan, Padme und dieses ganze, ja, wie nennt man das?
Der ganze Tross der Königin ist dabei.
Und dann wollen sie gerade auf eine Tür zu und die öffnet sich. Da drin steht ein Zabrak namens Darth Maul, der vorher schon eingeführt wurde und hat sein Doppellichtschwert in der Hand, fährt es aus. Dazu kommt der wunderbare Score, Jewel of the Fates, dieser Chor. Und dann so von, ich glaube, Qui-Gon sagt das, we'll handle this. Einfach, allein diese Atmosphäre von diesem Film nimmt mich so stark mit. Und ich muss sagen, ich saß ja auf dem Sofa oder lag ein bisschen, das war schon etwas später. Und ich bin aufgesprungen und hab mich so gefreut, weil das einfach so ein Gänsehautmoment für mich war. Das hat mich einfach mitgenommen.
Jetzt, als du es nochmal geguckt hast.
Ja, genau.
Ja. Schön, das ist dein Lieblingsmoment. Mhm. Ich bin, was Lieblingsmomente angeht, mir gerade selber nicht so richtig im Klaren, was das eigentlich bedeutet, Lieblingsmoment. Also ich habe zwei. Also einmal Lieblingsmoment ist für mich der Moment, wo ich vor einem Star Wars Film sitze und wo es mich emotional am meisten packt. Das, wo ich Gänsehaut kriege, wo ich mir eine Träne oft verdrücken muss. Ich bin inzwischen so alt, dass ich öfter weinen muss bei Star Wars Filmen. Ist wirklich wahr, weil ich so gerührt bin durch die Szene einfach, ja. Weil ich weiß, jetzt ist der Moment, boah, ist das toll gemacht. Ist die Musik toll? Ist das Zusammenspiel der Charaktere toll? Ist die Epik des Momentes im Gesamtkontext der Galaxie ist so mächtig? Das habe ich in Episode 1 in dieser Intensität nicht. Am ehesten da in der Situation, die du gerade auch geschildert hast, in dem Finale des Films, als das Finale so richtig losgeht. Noch einen Moment danach, nämlich der Kampf zwischen Qui-Gon und Obi-Wan auf der anderen Seite und Darth Maul auf der anderen Seite in dem Generator-Power-Room in dem Palast Othid. Da geht's mir ähnlich wie mit dir. Das wird natürlich eingeläutet mit dem Moment, wo Darth Maul die Tür aufmacht oder die Tür aufgeht und dann kommt das
Dieser Peak, dieser Kontrast von, wir haben ja vorher nicht so die tollsten Action-Szenen, finde ich.
Ja, und das ist der Moment, wo Star Wars ganz besondere Art von Lightsaber-Action kriegt. Episode 5 deutet das nur an. Episode 6, der Kampf zwischen Darth Vader und Luke Skywalker, ist schon ganz okay von der Choreografie. Ja. Das ist jetzt keine schöne Kategorisierung, die ich hier vornehme, ist egal. Und Episode 1 bringt einfach eine neue Qualität an Lichtschwertkampf. Ob die jetzt an sich gut ist oder nicht, darüber muss man gesondert diskutieren, finde ich. Aber es ist was Neues, es ist was Besonderes und insofern bin ich da bei dir. Aber das war trotzdem nicht der Moment, wo ich jetzt die Gänsehaut hatte, als ich das geguckt habe. Der Moment, wo ich Gänsehaut hatte, der kam woanders, nämlich als wir uns verabredet haben, wir gucken jetzt nochmal Episode 1 für diesen Podcast, war ich so ein bisschen... Ich habe eigentlich keine Lust auf Episode 1, weil ich habe gerade nochmal Rebels geguckt, das Serienfinale. Nachdem ich mir alle Staffeln und alle Folgen nochmal angeguckt habe, war ich jetzt beim Finale und war richtig traurig, dass es zu Ende war. Und dass ich diese Blu-ray mit Rebels jetzt aus dem Player rausgenommen, in die Hülle getan. Und dafür habe ich Episode 1, die DVD, in die Hand genommen und reingelegt. Und habe ich gesagt, ach Mist, ja, schade, dass Rebels vorbei ist und ich mir das jetzt angucken muss. So geht's mir mit diesem Film. Ich finde, das sagt viel aus. Und dann hat sich die DVD offensichtlich gemerkt oder der Player hat sich gemerkt, wo ich das letzte Mal geguckt habe, Episode 1. Und offensichtlich habe ich beim Finale ausgemacht, da bei der Victory Celebration auf Naboo in Theed, wo die Gungans da einmarschieren und der Boss Nass diese Kugel überreicht bekommt.
Einmarschieren ist ein bisschen...
Ja, einmarschieren war kein gutes Wort in dem Zusammenhang. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja. So, und warum kriegt der dumme alte Herr in diesem Moment die Gänsehaut? Weil, völlig überraschend für mich, ich wusste das nicht mehr, gibt's eine Großaufnahme von Jedi, die im Hintergrund stehen. Und in einer Großaufnahme sieht man Deppa Pilaba. Die
wer ist das, Kevin?
Ja, wer ist das? Ich hatte, kannte die auch zu dem Zeitpunkt, als ich Episode 1 gesehen habe, nicht. Und Deppa Pilaba ist die Meisterin von Kanan Jarrus, dem Protagonisten oder einem der Protagonisten in Rebels. Und ich habe nach dem Gucken von Rebels, habe ich mir die Comics reingezogen, die es gibt über Kanan Jarrus. Und da erfährt man ein bisschen was über ihn und sein Verhältnis zu seiner Meisterin, Deppa Pilaba. Und ich habe die richtig gern gewonnen, diese Deppa Pilaba. Ja. Das ist eine tolle Jedi-Meisterin, einfach so wie die dargestellt wird. So besonnen und stark und eine gute Lehrerin, eine geduldige Lehrerin, gleichzeitig voller Schwächen, weil sie Niederlagen erlitten hat mit ihren Klontruppen. Und auf einmal sehe ich die in Fleisch und Blut in Episode 1, so wie ich sie für mich noch nie wahrgenommen habe. Und so habe ich in Episode 1 einen Gänsehaut-Moment bekommen, den ich mir nicht erträumt hatte, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Und das ist irgendwie schön, dass man nach 5, 6, 7, 8 Jahren einen Star Wars Film nochmal neu erleben kann, dadurch, dass das Universum in der Zwischenzeit angereichert wird mit völlig neuen Geschichten.
Ja, auf jeden Fall. So was Ähnliches hatte ich ja auch, als Padme zuerst auf Anakin trifft. Und Anakin sagt dann so ziemlich am Anfang der Begegnung, bist du ein Engel? Und sie so, was? Ja, das davon haben die Piloten immer erzählt. Sie liegen auf den Monden des Jego. So ganz aufmerksame Zuschauer kennen das bestimmt von Clone Wars, die Monde des Jego und die Engel.
Erzähl.
Ich glaube, es gibt eine Szene, ich bin mir echt nicht mehr sicher, in welchem Kontext das war, nur da ist tatsächlich so ein Engel da und da wird auch erzählt, dass der daherkommt. Und den Moment fand ich auch, als ich ihn dann nochmal geschaut habe, total super, weil ich das halt dann mit Clone Wars so ein bisschen verknüpfen konnte. Das ist halt auch das Tolle in Star Wars, alles hat so eine Verknüpfung, aber darüber haben wir schon mal gesprochen. Ja,
ja, es wird angereichert und verknüpft, das macht echt Spaß, ja. Hast du noch einen zweiten Lieblingsmoment in dem dem Film.
Ich habe eine Lieblingssequenz und dann habe ich nur noch ein paar Shots, die ich einfach so von der Kamera her sehr, sehr schön finde.
Nenn mal einen.
Zum Beispiel Königin Amidala steht da und schaut auf die Invasion in Theed und hat da dieses Kleid, dieses rote Kleid an mit diesen Lavalampen dran oder so. So würde ich das beschreiben. Und sie ja, und sie schaut praktisch so nach unten, ist verzweifelt und die Kamera geht so langsam so ein Close-up darauf. Und den Moment fand ich irgendwie total schön, weil das von der Kulisse sehr, sehr gut gepasst hat. Erinnerst du dich dran?
Ja, also besonders in die Lavalampenkleider.
Also das hat mir zum Beispiel sehr gefallen. Auch generell das Kostümdesign ist ja, finde ich, gar nicht so schlecht in dem Film.
Damit haben wir so ein bisschen unsere emotionale Grundlage für diesen Film erstmal positiv gelegt. Es ist nicht leicht, finde ich, ne, dem Film erstmal positiv zu begegnen, weil mir fallen immer erst die Dinge ein, die aus meiner Sicht nicht so gelungen sind. Und das ist jetzt auch gar nicht so schwer, die aufzuzählen. Lass uns mal versuchen, so ein bisschen positiv, konstruktiv zu bleiben. Vielleicht reden wir über die Charaktere. Wer, habe ich mich gefragt bei der Vorbereitung, wer ist eigentlich der Protagonist in dieser Story?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Da wird immer sehr viel gewechselt. Es gibt keinen typischen Protagonisten, so wie er halt normalerweise in Filmen vorkommt. Zum einen kommt das einfach daher, dass das Star-Wars-Universum ist, weil es halt ein riesiges Universum ist und man da extrem viele Charaktere beleuchten kann. Zum anderen geht es ja schon, also wenn man sich jetzt zum Beispiel die originale Trilogie anguckt, da ist es eigentlich relativ klar, die Protagonisten sind Han, Luke und Leia. So
genau.
Ungefähr. Dieses Trio. Und das haben wir in Episode 1 nicht. Und da die Frage finde ich berechtigt, ob man das braucht, ist eine andere Frage. Ich weiß nicht, am ehesten, wer drankommen würde, wäre vielleicht Qui-Gon Jinn, weil er durch den ganzen Film so ein bisschen durchgeht.
Ja, ich finde auch. Also wenn man sich mal überlegt, ob man einen Protagonisten braucht, ich finde ja. Mir hilft das immer, A, um einen roten Faden zu ziehen durch die Story. Und das kann man an einem Protagonisten halt am besten machen. Du hast jemanden, der ist in einer bestimmten Situation und der bekommt eine Hürde vorgelegt, die er überwinden muss. Oder mehrere Hürden. Und im Zuge dessen verliert er vielleicht zwischendurch, ne? Er verliert sein Haus, seine Frau, was auch immer und muss für irgendwas kämpfen. Er hat ein Ziel. Und auf diese Hürden, die ihn dann auf dem Weg immer wieder aufgestellt werden, werden ihm idealerweise gelegt durch einen Antagonisten, den wir auch sehr früh kennenlernen, der uns nahe kommt und der immer wieder konfrontiert wird mit diesem Protagonisten. Und es läuft immer weiter, bis es am Ende das große Finale gibt und einer gewinnt. Das klassische dramaturgische.
Der Charakter entwickelt sich, wächst und sowas. Ja, genau.
Ja, genau.
Das
genau.
Haben wir bei Qui-Gon eigentlich nicht.
Qui-Gon ist de facto der, den wir am meisten sehen im Sinne von Protagonist. Ne? Am Anfang in der ersten Sequenz, in dem Handelsföderationsschiff, dann auf Naboo, auf Tatooine. Da ist der derjenige, der die führende Figur irgendwie hat. Auf Tatooine shiftet das so ein bisschen zu Anakin, der dann das Podrace gewinnt und damit auch überhaupt die Geschichte weitergehen lässt, ne? Weil sie erst dann wegreisen können nach Coruscant, was sie eigentlich wollten. Und er wird befreit im Zuge dessen. Und ganz zum Schluss, in der letzten Sequenz, wo es diesen Endkampf gibt, der auf 4 Ebenen spielt. Einmal The Battle of Naboo auf der Wiese zwischen den Gungans und der Droidenarmee. Dann The Battle of Naboo im All zwischen den N1 Starfightern und den Droidenkampfschiffen und dem Kontrollschiff. Die dritte Ebene, Padme und ihr Tross auf dem Weg zu Nute Gunray. Und die vierte Ebene.
Die vierte und die beste.
Ja, ja genau, mit Darth Maul und so. Da ist so ein bisschen Rücken Anakin so ein bisschen mehr in Vordergrund und Padme. Und zum Schluss nachdem Qui-Gon getötet wird, ist es dann Obi-Wan, der den Tag an sich reißt. Ne,
das finde ich auch. Der hat so am ehesten das, was ich jetzt vielleicht Charakterentwicklung nennen würde. Weil man merkt so durch den Film, er begleitet immer Qui-Gon. Qui-Gon ist sein Mentor. Und plötzlich, wo er quasi da zwischen diesen, ich weiß nicht, sind das Luftschächte oder Lüftsysteme oder irgendwie Belüftungssysteme?
Du meinst diese roten Barrieren, diese Energiebarrieren, ja.
Genau. Wo der dazwischen steht, ist er ja auch ein bisschen machtlos und dann wird Qui-Gon getötet und plötzlich ist er auf sich allein gestellt. Und ich finde, da kann man dann schon ganz gut sehen, er hat gelernt und natürlich am Ende läuft das alles zusammen auf diesen Moment, wo er da diese Manöver macht, über Darth Maul springt. Das ist schon ganz cool. Also benutzt das Lichtschwert seines Meisters, um den Mörder seines Meisters umzubringen.
Ob er gelernt hat, weiß ich nicht, aber er ist auf jeden Fall befreit von seinem Meister und er ist aus dieser, ich stehe in der zweiten Reihe und ich muss im Raumschiff warten, während der Meister das mal alles regelt auf Tatooine, ja. ist er befreit und er ist jetzt sozusagen der Handelnde geworden. Insofern, das hilft dem Charakter irgendwie, um voranzukommen. Ja,
ja, auf jeden Fall.
Wohingegen Qui-Gon so eine Entwicklung nicht hat. Der ist von Anfang an der gleiche. Der ist am Anfang ein besonderer, ruhiger Jedi-Meister und er ist am Schluss immer noch ein besonderer, ruhiger Jedi-Meister.
Und
der stur, entwickelt sich
ein bisschen
nicht
arrogant
weiter.
Auch, ne?
Arrogant weiß ich nicht, ob ihm das nicht nur zugeschrieben wird. Sieht man das in dem Film, dass er arrogant ist?
Ich finde so seine Ausstrahlung ein bisschen arrogant. Also es
gegenüber Jar Jar auch, ne? Are you brainless? Und dann, I speak! The ability to speak does not make you intelligent.
Obwohl das Gleiche hat ja, diesen Moment hat ja Obi-Wan auch so ein bisschen, wo er dann sagt, what's this? Statt who's this?
Ja, anstatt wer ist das, was ist das? Ist das im Deutschen auch? Ich habe das Englische geguckt.
Nee, im Deutschen sagt er tatsächlich, wer ist das?
Na, besser, viel besser, ja.
Das ist tatsächlich besser. Da haben sie sich mal Gedanken gemacht im Synchronstück.
Ja, finde ich schön. Das war sehr wahrscheinlich eine bewusste Entscheidung. Ja, genau. Und da kommt die Arroganz von Qui-Gon und Obi-Wan da so ein bisschen durch. Das kann ich akzeptieren. Wir sind uns einig, dass der Qui-Gon sich nicht weiterentwickelt und insofern kein guter, richtiger Protagonist ist, ne? Obwohl er so viel Screentime hat. Wer sich weiterentwickelt, ernsthaft, ist der Anakin. Weil Anakin ist in dieser Grundlage, er ist in Sklavenhaltung, er möchte bei seiner Mutter sein, er hat Angst um seine Mutter, möchte aber gleichzeitig raus zu den Sternen. Und damit haben wir zwei Sachen gelegt. Einmal, er ist in einem inneren Konflikt. Ich will reisen und ich will aber auch bei meiner Mutter sein. Und so einen inneren Konflikt hat der Qui-Gon nicht. Der Obi-Wan hat auch keinen inneren Konflikt. Und zusätzlich verändert sich Anakin, weil er geht von zu Hause weg, er wird aus der Sklaverei befreit, er überwindet Hürden. Dieses Podrennen ist eine Hürde, wo ihm auch noch mehr innerhalb des Rennens mehrere Hürden gelegt werden, weil Sebulba seinen Pod beschädigt und Anakin schafft es, den zu reparieren und solche Sachen. Und später überwindet er Hürden wie das Droiden-Kontrollschiff.
Wobei, wenn ich nochmal ganz kurz auf das Verabschieden zurückkommen möchte, ich finde das ein bisschen abrupt, herzlos, wie der sich verabschiedet hat.
Ah, wie er von seiner Mutter weggeht, ja.
Oh ja, ich werde entlassen. Ja, oh, dann tschüss Mama. Und ich meine, er läuft ja nochmal zurück, aber irgendwie ist es so unemotional. Ich finde das schwierig.
Ah, du findest das nicht authentisch und du kannst dich damit nicht identifizieren in dem Moment.
Es ist nicht authentisch und es ist vor allem auch ein bisschen schwach, finde ich, für einen Jedi zu sagen, wir müssen jetzt so schnell los, er ist befreit, aber er muss jetzt sofort mitkommen oder sowas. Ne? Qui-Gon gibt Anakin ja nicht die Zeit, mal irgendwie einen Tag noch sich von seiner Mutter zu verabschieden.
Ja, das könnte ich noch verteidigen, weil die haben ja Zeitdruck. Die Invasion von Naboo ist gelaufen und da sterben Leute auf dem Planeten, wird uns zumindest gesagt, sehen tun wir das nicht. Wir kriegen ja diese Message von dem Gouverneur von Naboo.
Ach so, ja.
The death toll is catastrophic.
Und das ist mir gerade eingefallen, ne? Das hätte dem Film, glaube ich, ziemlich gut getan, wenn man sowas sehen würde. Also natürlich jetzt nicht irgendwelche grausamen Exekutierungen, aber so, dass
Leid.
Wir mal sehen.
Wie bitte? Leid. Man sieht kein Leid. Man sieht auf Naboo kein Leid. Theed ist immer noch schön mit Blumen und Schmuck und so. Man sieht nur ein paar Leute, die abgeführt werden. Und mit Anakin Sklaverei ist es ja genauso. Ich meine, du kriegst nur gesagt, dass es ein Sklave ist, aber so richtig sehen tut man das nicht. Außer, dass Watto sagt, hier, putz mal die Regale. Die wohnen ja ganz hübsch, der Anakin und seine Mutter Schmi in diesem Haus. Die sind nicht in Ketten, die sind gar nichts. Die sagen nur, ja, wir können nicht abhauen, weil sonst werden wir weggebrutzelt, so, wenn man hier als Sklave versucht abzuhauen. Auch das sieht man nicht.
Nimm dir so einen Rogue One. Der hätte das locker gemacht. Der hätte man locker auch viel besser erfahren, das Leid. Oder auch Schlacht von Naboo. Man sieht zwar, wie das alles groß aufgebaut wird, wie die ganzen Truppen da aus den MTTs rausfahren und da aufgestellt werden. Das ist ja auch, baut ja auch toll so eine Schlacht auf. Aber dann bei der Schlacht sehen wir wieder nur praktisch Jar Jar Binks, wie er da irgendwie sich so, keine Ahnung.
Ja, Comic Relief und keine Ernsthaftigkeit. Wir gehen jetzt so ein bisschen mehr in die Geschichte. Wollen wir noch bei den Charakteren bleiben?
Ja, wenn du noch was hast.
Es gibt ja nicht nur gute Charaktere. Wir haben ja jetzt sozusagen versucht, einen Protagonisten rauszuschälen und haben festgestellt, es gibt keinen richtigen. Und wenn es einen gäbe, dann wird er nicht gut genug gezeigt, weil wir wenig Fallhöhe sehen. Wir sehen wenig Leid.
Ah, Moment, eine Fallhöhe sehen wir aber. Ja. Darth Maul. Auf Naboo.
Wow. Er fällt sehr tief. Stimmt. Aber genau, gut, dass du mir das Stichwort Darth Maul gibst. Wie sieht's denn bei den Antagonisten aus? Sind die besser gemacht? Wer ist denn der Hauptantagonist in dem Film, deiner Meinung nach?
Also, ich meine, am meisten sichtbar, wenn ich jetzt an einen Antagonist denke, fällt mir direkt Darth Maul ein. So, ne? Das ist der, dem am Ende der Kampf gehört. Es ist der, der eine wunderbare Einleitung hat. Also ich liebe diesen Moment, wo die da auf...
This is my apprentice. Genau. Darth Maul.
Und dann so, Roar. Genau, dieses, dieser Sound vom Hologramm. Und dann steht er da so mit verschränkten Armen. Das ist schon sehr, sehr
Sound
cool.
Vom Hologramm. Wenn von euch, liebe Hörer, einer von euch diesen Hologramm-Sound hat, bitte schicken. Ich finde den irgendwo. Ich hätte den so gern.
Echt?
Ja, ich hab den nicht.
Sample dir den doch einfach aus einem, aus
da Szene quatscht raus. Immer einer dazwischen oder da ist Musik drunter oder so. Ich krieg den nicht isoliert. Ja.
Ja, aber so der Antagonist, was du jetzt wahrscheinlich meinst, der so im Hintergrund die Fäden zieht und der auch später noch sehr, sehr wichtig wird, ist, glaube ich, Palpatine, oder?
Genau, würde ich jetzt auch sagen, Palpatine. Weil der zieht sich durch den Film durch. Oft agiert er im Hintergrund, weil er die Fäden zieht. Bei der Handelsföderation, den Nute Gunray kontaktierte er über Hologramm. Den Darth Maul leitet er an. Hm. Und in der Sequenz auf Coruscant spielt er seine Spielchen mit Padme und dem Senat. Insofern ist der Antagonist, der am häufigsten zu sehen ist und auch immer wieder den Gegnern Hürden in den Weg stellt. Ich finde das okay gelungen, weil er als Konstante da ist und immer wieder gegen die Protagonisten agiert.
Ich finde auch, wenn man das alles so weiß, also was da passieren wird, wenn man den Film nicht zum ersten Mal schaut oder generell die Star Wars Saga kennt, dann ist das schon ziemlich, allein von der Geschichte her, von dem Plan, den er da hat, es ist schon ziemlich genial.
Super genial. Mm. Und eine tolle Entscheidung vom George Lucas, dass er das da zeigen will in dem Film. Wie fängt das an mit Palpatine? Wie legt er die Grundlage für seinen Grand Plan, die Jedi zu stürzen und ein Sith Empire wieder zu errichten?
Spoiler!
Nee, ich finde, wenn man uns hört, dann muss man die Filme kennen. Ja. Also, dann kann man nicht voraussetzen, also muss nicht, entschuldigt, nicht muss, aber wir setzen voraus, dass ihr die Filme kennt.
Ah, ja. Sorry, ja. Mama. Ja. Meine Mutter hat jetzt angefangen mit mir, also hat jetzt gesagt, okay, dann gucke ich jetzt die Filme auch mit ihr mit.
Oh, das ist aber nett. Mhm. Das ist cool.
Kannte sie vorher nicht, deswegen.
Oh. Okay, ich habe nichts gesagt von Sith Empire. Und selbst wenn, dann hat das keine Bedeutung. Ist nicht wichtig. Ja, genau. Palpatine wird die Grundlage gelegt in diesem Film und ich finde, das gelingt auch. Was ich an der Stelle nicht gelungen finde, und da würde ich jetzt aber in den Bereich Story gehen, wenn du nichts dagegen hast.
Gerne, sehr gerne.
Wir kriegen am Anfang einen Konflikt gezeigt und dieser Konflikt ist mir zu wenig greifbar. Allein Taxation of Trade Routes. Die Handelsföderation blockiert einen Planeten wegen einer Besteuerung von Handelsrouten. Langweilig. Oder? Ich meine, warum macht man nicht einen Konflikt auf, wie die Sith sind wieder jetzt am Anfang schon wieder da und im Offenen und agieren offen gegen die Jedi? Warum erst dieses, wir müssen die erst so langsam entdecken? Warum lässt man sich so viel Zeit, das zu zeigen, bis Darth Maul mal richtig in Action kommt, bis Darth Sidious mal richtig in Action kommt? Warum dieses Vorgeplänkel mit der Handelsföderation auf einem dummen Planeten? Entschuldige, Naboo, du bist ein schöner Planet, aber in dem Zusammenhang, in diesem Kontext bist du unbedeutend, wirklich unbedeutend. Oder hast du irgendeine emotionale Verbindung zu Naboo gewonnen durch diesen Film?
Ich finde nicht. Also man sieht ja auch, außer den Gangen sieht man richtig wenige Einwohner von Naboo.
Ja. Ich meine, okay, da läuft eine Invasion, die sind in ihren Häusern, alles okay, ja.
Hätte ich gern gesehen. Und so, du sprichst was sehr Wichtiges an. Ich finde, der Film ist vor allem am Anfang, aber auch generell, finde ich, ein bisschen zu lang. Ich finde, der hat Längen und der ist auch ein bisschen langweilig erzählt. Selbst die Action-Sequenzen, irgendwie packt mich das nicht so ganz.
Der nimmt sich Zeit für Dinge, die eigentlich nicht so wichtig sind. Ne? Ich meine, die Fahrt in dem Bongo zum Planet Core, beziehungsweise durch den Planet Core.
Through the Planet Core.
Und auch die Zwischenstation in der Gungan City. Ach, okay, man kann argumentieren, es ist schön, dass wir die Gungans kennenlernen und die Lehre ist ja, dass die Naboo und die Gungans eine Symbiose bilden und am Schluss zusammenkämpfen gegen die Einwanderer und so und ne, zusammenfinden. Okay, aber hilft das für den globalen Kontext der Geschichte? Wenn man sieht, der globale Kontext des Films ist Sith gegen Jedi, die Republik geht unter und wir lernen in diesem Film den Anakin Skywalker kennen in seinen Anfängen. auf seinem Weg zu Darth Vader. Naja, da hätte man den Fokus anders schieben können. Wie gesagt, und ich habe da eine These, die ist ziemlich bold und es tut mir auch ein bisschen weh, dass ich sie stelle. Aber ich finde, dem Film würde es gut tun, wenn man Qui-Gon Jinn streichen würde als Akteur. Obwohl ich Qui-Gon Jinn gerne habe und der im Nachhinein auch was getan hat für das Star Wars-Universum. Aber in diesem Film wäre es nicht besser, wenn man Anakin und Obi-Wan gleich paaren würde sozusagen, also zusammenpacken würde, die gleich miteinander agieren lassen würde. Vielleicht mögen die sich am Anfang nicht. Vielleicht ist Obi-Wan so ein bisschen mehr wie Alec Guinness in Episode 5 zu Yoda sagt, ne? Als Yoda sagt zu Obi-Wan, ja, du warst ja auch ungestüm als junger Mann. Das sehen wir nicht in Episode 1, dass der junge Obi-Wan irgendwie ungestüm ist. Der ist schon gleich so relativ überlegt.
Das ist echt, nee, ernsthaft, das ist eine richtig gute Idee.
Ja. Warum sehen wir nicht den etwas ungestümen Obi-Wan und der mag vielleicht den Anakin nicht am Anfang, wehrt sich vielleicht dagegen, dass der Anakin sein Padawan werden soll, weil er den auch nervig findet oder so. Oder weil er die Verantwortung, vielleicht will er die Verantwortung nicht, einen Padawan zu haben. Und dann finden die beiden zueinander durch einen Konflikt und durch Hürden, die sie gemeinsam überwinden müssen und so. Das könnte was sein.
Ja, auf jeden Fall.
So, das war der Film Episode 1, 2.0. Es trägt noch nicht, ich gebe es zu.
Na, wir müssen das jetzt nur noch umsetzen.
Wie viel hat der Film gekostet? 500 Millionen oder so? Oder
550? Ja gut, das wäre jetzt bei uns so, wie wenn man eine Seite aus dem Telefonbuch ausreißen würde. Mit unseren 20 Millionen Hörern.
Ja, und ne, da könnte man ansetzen, die Dramaturgie anders, die Geschichte anders zu machen.
Ja, auf jeden Fall. Also was mich ein bisschen gestört hat in der Geschichte an sich ist, dass es viel zu viele Momente gibt, die quasi Foreshadowing beinhalten. Also quasi etwas anzudeuten, was dann passieren wird. Irgendwann im Film, irgendwann in der Saga oder irgendwie sowas.
Ja, genau. Ein Ereignis wirft seinen Schatten voraus, sagt man ja auch im Deutschen. Ne? Ja, also man sieht etwas angedeutet, was später erst wichtig wird.
Und das ist in diesem Film für mich viel, viel zu viel. Wir haben zum einen, was groß ist, diese Szene mit Palpatine da auf Naboo, wo dann Qui-Gon verbrannt wird bei der Beerdigung. Da wird ja nochmal krass so ein Close-Up drauf gesetzt. Ich glaube, das war in einem Kontext, ich erinnere mich gerade nicht so gut.
Die Szene ist, Mace Windu und Yoda unterhalten sich und Mace Windu sagt, The Mysterious Warrior was a Sith, also ja. Beziehen sich auf Darth Maul. Und dann sagt Yoda, always two there are, no more, no less.
A master and an apprentice.
But which one was destroyed, the master or the apprentice? Und dann kommt dieser Schwenk auf Palpatine.
Ja. Ah, das fand ich ein bisschen zu viel. Genau das gibt es halt auch häufiger in diesem Film. Da könnte man Trinkspiel ausmachen, wirklich. Es wird unglaublich oft angedeutet, dass die Sklavin, die da mitkommt auf Tatooine in die Stadt. Ich weiß gar nicht, ist das Mos Eisley, Mos Espa?
Mos Espa heißt die Stadt, ja.
Wobei Watto ja in Episode 2 sagt, dass sie in Mos Espa ist. Also, dass Schmie in Mos Espa ist. Egal, anderer Punkt. Auf jeden Fall die Sklavin, die da mitkommt. Es wird unglaublich oft angedeutet, dass das die Königin ist. Wie zum Beispiel die Padme, die kritisiert etwas und dann sagt Qui-Gon so, ja, die Königin hat mich geschickt, das ist im Sinne der Königin, was ich mache. So, wenn man das kennt, dann ist es wirklich viel zu viel. Das ist nicht die einzige Szene, deswegen, das hat mich sehr gestört in dem Film.
Ich kann das nachvollziehen. Ich persönlich würde das verteidigen. Foreshadowing hat aus meiner Sicht in diesem Film zwei Funktionen. Einmal für die Leute wie mich, die die klassische Trilogie schon kannten, als dieser Film gezeigt wurde. Wir fühlen uns unglaublich schlau, wenn wir sehen, dass der Schwenk auf Palpatine kommt und wir dann sofort verstehen, natürlich, das ist der Sith Lord, ja, der Master.
Aber ist es nicht zu einfach?
Ja, das ist schon sehr einfach. Trotzdem darf ich mich schlau fühlen. Also ich fühle mich zumindest nicht dumm.
Ja, aber es wäre doch viel besser, wenn ich, also ich meine, das erfährt man ja irgendwie schon vorher in dem Film, aber es wäre doch viel besser, wenn man das so aufbaut, dass in Episode 3 man dann sagen kann, dass es dann wirklich eine Überraschung ist, ein Plot-Twist, das ist der Sith Lord, das ist Darth Sidious. Fände ich viel, viel besser.
Hätte man so machen können, ja. Der George Lucas hat sich anders entschieden beim Schreiben. Vielleicht auch, weil er es Leuten, die Star Wars zum ersten Mal sehen, mit Episode 1 etwas bequemer machen wollten, so langsam zu begreifen, dass Palpatine der Sith Lord ist und der eigentlich wirklich böse. Wo sieht man das denn dann zum ersten Mal aufgedeckt? In Episode 2 oder nicht? Nee. So richtig aufgedeckt, so richtig explizit. Welcome home, Lord Tyrannus.
Ja, aber wobei, sieht man da, dass es...
Nee, da hat Sidious auch noch so eine Kapuze auf.
Naja, es ist halt auch ein bisschen offensichtlich, wo er in Episode 1 zum Beispiel sagt, er hat den Senat mit Verfahrensfragen blockiert oder sowas war das.
Genau. Ja, stimmt. Eigentlich wird es sehr explizit gemacht. Du hast recht, dass Sidious gleich Palpatine und auf der anderen Seite wirft uns dieser Film das Foreshadowing hin, als hätten wir es noch nicht begriffen. Zu viel. Ja, das kann ich nachvollziehen, was du sagst. Ja.
Das stört mich. Also das hatte ich vorher gar nicht auf den Blick und dann habe ich so gemerkt, ne, das ist zu viel. Ja.
Und eine Schwäche ist sicherlich, es gibt viel zu viel Comic Relief.
Es gibt ja mehrere Arten von Comic Relief. Comic Relief ist nicht gleich Comic Relief. Ich glaube, das, was du meinst, was viele meinen, was ich auch meine, ist hauptsächlich die Figur Jar Jar Binks.
Und das, was sie tut. Die Figur ist ja, wenn man wohlwollend ist, gar nicht so verkehrt. Dass da jemand ist, ein Ureinwohner dieses Planeten, der verstoßen ist, der dann seinen Weg zurückfindet in die Gemeinschaft, aus der er verstoßen wurde, der die Helden auf ihrer Reise begleitet und eine besondere Perspektive reinbringt, ne, als Gungan. Ja, warum nicht? Ich meine, Crazy Aliens und Droiden sind ja in Star Wars oft gelungen, aber in fast jeder Situation, wo der ist, macht er was Tollpatschiges und das ist einfach too much.
Der macht die Schlacht von Naboo echt kaputt. Die könnte so gut sein. Es gibt ziemlich gute Star Wars Schlachten. Man hätte es so machen können. Ich sehe überhaupt nichts von der Schlacht in Solo A Star Wars Story. Auf Mumban, glaube ich, war das.
Mumban, ja.
Ich sehe fast gar nichts, aber ich bin drin. Es ist gut gemacht. Und das fehlt halt. Aber was ich zum Beispiel als Comic Relief gut finde wiederum, also Comic Relief ist, glaube ich, so, wenn man aus so einer so ernsten Situation so ein bisschen herausbricht mit Humor.
Genau.
Und ich finde, das machen R2-D2 und C3PO schon seit Anbeginn der Zeit einfach fantastisch. Ich liebe die Chemie dazwischen und ich habe mich richtig zu Hause gefühlt, als C3PO dann wieder so empört war.
My parts are showing. My goodness.
Ja,
warum nicht? Ja, ist okay.
Toll. Das ist wirklich toll. Wenn man einfach mehr davon hätte, dann hätte ich so einen Film mit Humor echt gut gefunden. Aber nicht so. Also da kann ich sogar zustimmen. Es gibt ja, wie du auch schon angesprochen hattest, diese drei Hauptkritikpunkte. Anakin, Jar Jar und das CGI. Und ich muss sagen, Jar Jar, da kann ich zustimmen. Bei Anakin würde ich sagen, ich finde ihn sympathisch. Ich finde die Entwicklung auch ziemlich gut. Und ich finde ihn auch nicht nervig als Kind. Ich kann mich da gut hineinversetzen.
Ich rechne der Figur an, dass sie nachvollziehbare, protagonistische Dinge tut. Nee, was ich sagen will. Ich rechne der Figur an, dass sie was leistet für den Film. Sie entwickelt sich weiter, sie bringt die Helden weiter und wir lernen diesen jungen Anakin Skywalker mal kennen. Dass mich das nervt mit dem, are you an angel? Ja gut, das ist aber auch vielleicht meine Perspektive, dass ich zu alt bin für solche Sachen. Lass uns nicht mehr so viel über negative Dinge reden. Lass uns wechseln in die Frage, welche Handlungselemente oder Figuren bringen die Star Wars Saga am meisten weiter? Ja. Was tut der Star Wars Saga gut?
Ich knüpfe jetzt mal direkt bei deinem Kritikpunkt an. Du magst die Szene nicht mit Are You an Angel, ne? Ja, ich mag dich schon. Aus zwei Sichten. Und ich finde, die bringt Star Wars eben echt weiter. Zum einen, weil wir so ein bisschen kennenlernen, so, ich weiß nicht, das baut eine relativ interessante Beziehung zwischen Padme und Anakin auf. Ich weiß nicht, ob es der richtige Weg ist, aber es ist auf jeden Fall keine schlechte Einleitung. Das finde ich ganz gut. Und was ich auch gut finde, ist eben, dass das machen viele Momente, die so viel Platz lassen. Da wird einfach mal erzählt, die Engel leben da und da. Und so kann man das ausbauen. Und ich finde, das tut immer Star Wars ganz schön gut. Also, ich kann dich da echt nicht verstehen, warum du den Moment nicht magst.
Ich kann meinen Finger nicht wirklich drauflegen, insofern, als dass ich es erklären könnte, in Worte fassen könnte, was mich daran stört. Vielleicht ist es die Stimme, vielleicht ist es der Blick. Ich kann es dir nicht sagen, wo ich bei dir bin und sag, es ist gut, dass der Film den Anspruch hat, wir sehen Anakins Anfänge. Wir wissen, wo Darth Vader herkommt. Sklavenjunge vom Planeten Tatooine, der eine Mutter hat, der eine Freundin kriegt und später eine Frau, die ihm wichtig sind, die er verliert und die tragen dazu bei, wesentlich dazu bei, dass er auf die dunkle Seite wechselt, weil er nämlich dann die Angst hat, sie zu verlieren und den Anspruch hat, sie zu retten und dabei verläuft er sich völlig ins Dunkle. Das finde ich gut. Dass es das gibt in diesem Film. Genauso finde ich gut, dass es die Anfänge von Obi-Wan Kenobi gibt, dass wir den als jungen Kerl sehen. Und da ist Ewan McGregor einfach auch eine schöne Besetzung. Der hatte vor Beginn der Dreharbeiten lange Haare und lässt sich dann diese Haare abrasieren zu diesem lächerlichen Padawan-Schnitt mit dem kleinen Zöpfchen da hinten. Allein dafür gebührt ihm Respekt.
Darauf werden wir wahrscheinlich noch später eingehen, wenn er noch präsenter ist, Obi-Wan, wenn er mehr Screentime hat.
In Episode 2 und 3, ne?
Ja, wenn, also Ewan McGregor macht die Trilogie für mich zumindest deutlich besser.
Positiv auch, obwohl ich vorhin gesagt habe, man müsste Qui-Gon Jinn eigentlich streichen. Positiv ist auch Qui-Gon Jinn, weil das ein schöner Jedi-Meister ist. Und der bringt die Macht, was Verständnis von der Macht, ein Stück weiter. Positiv und negativ.
Ja, und er bringt auch so eine gewisse Ernsthaftigkeit rein, ne? Oh, also, ja. Wenn wir jetzt Jar Jar Binks haben, da Qui-Gon gegenüberstellen, das ist schon irgendwie ein bisschen beruhigend, dass es dann wenigstens einen im Star Wars Kosmos gibt.
Ja, vielen Dank an Liam Neeson, dass er das gemacht hat. Und zusätzlich bringt er, wie gesagt, die Macht so ein Stück weiter. Allein ganz am Anfang dieses Stichwort Be mindful of the living force. Das haben wir ja im Star Wars Kontext, zumindest im Film, so vorher noch nicht gehört, ne? Dass es diese Living Force gibt. Und das wird später in The Clone Wars noch weiter erzählt, dass es die Cosmic Force noch gibt. Nicht, dass uns das in dem Moment hilft, die Macht zu verstehen, aber es erweitert sie so ein bisschen. Leider erweitert sie die Macht auch um die Midi-Chlorianer.
Das finde ich ein Element, was die Saga auch weiterbringt.
Ja, warum?
Ich meine, Midi-Chlorianer ist absoluter Schwachsinn. Oder beziehungsweise die Idee, ich kann das messen, es ist im Blut. Ich weiß nicht, das ist ein bisschen mystischer und schöner gemacht in der originalen Trilogie und auch in den Sequels mittlerweile. Aber wenn man es so sieht, dass die Jedi nur einen Bruchteil von der Macht sehen und nicht begreifen, dass die Macht nicht komplett erfasst werden kann, dann finde ich das irgendwie interessant, weil die Jedi lernen dazu. Die lernen irgendwie mehr über die Macht, über die ganzen Filme. Und das finde ich stark.
Ja, ich weiß nicht. Einverstanden. Ja. Aber genau da finde ich die Midi-Chlorianer ein Problem, weil die versuchen, die Macht biologisch irgendwie zu erklären. Da sind kleine Wesen drin, in mir, in meinem Blut, die irgendwie helfen, dass ich machtaffiner bin und mehr Kontrolle über die Macht habe.
Ja, man kann das ja so sehen, dass die Jedi sich da vertan haben, weißt du?
Ja, von mir aus. Ja gut, die Jedi vertun sich ja ständig. Ne? Und über die Macht muss man mal eine eigene Folge machen, finde ich. Ja. Die Macht, die Macht, die Macht.
Das macht der Kevin mit mir bestimmt auch.
Zur Not mache ich es alleine. Worüber man auch heute eine eigene Folge machen müsste, ich finde, das sind die Lichtschwertkämpfe. Das ist ja sicherlich auch ein Handlungselement oder überhaupt ein Moment in Episode 1, die Star Wars Saga weiterbringt. Ne? Dieser Lichtschwertkampf, Darth Maul, Obi-Wan, Qui-Gon Jinn, ein Sith mit einem Doppellichtschwert, der sich so agil bewegt, so dynamisch. Wow.
Dann ist halt eben die Frage, warum sehen wir das in der originalen Trilogie nicht? Weil das alte Leute sind und Luke nicht so ausgebildet werden kann? Fragezeichen.
Ja, ich fürchte, das hat eher den Macher-Hintergrund, dass die Lichtschwertkämpfe in Episode 4, 5, 6 weniger dynamisch sind, ne? Weil es einfach technisch schwieriger war
als heute. Ja, klar, aber stimmt, die hatten ja auch Kabel an ihren Schwertern.
Das weiß ich nicht. Ich glaube, die hatten auch diese Stöcke mit dem verstärkten Kern, Fiberglas, glaube ich.
Ja, ich glaube aber schon, weil es gibt so eine Szene, wo Obi-Wan quasi sein Lichtschwert herausfährt in Episode 4 vor dem Kampf mit Vader. Mhm. Und da sieht man für einen ganz kurzen Moment, dass so ein Kabel von dem Lichtschwert in seine Jedi-Rupe geht. Oh. Daran kann man das so ein bisschen erkennen. Ja, ja. Aber ich meine so, wenn man sich das jetzt im Kontext erklären möchte, dann finde ich, ist die Erklärung, es waren alte Männer oder Männer, die verstümmelt waren oder eben Luke konnte so nicht trainiert werden, finde ich die Erklärung eigentlich ganz gut.
Ich finde, die greift nicht. Wenn du dann später den alten Yoda siehst, der sich eigentlich nur mit seinem Krückstock vorbewegen kann und dann springt er in Episode 2 plötzlich wie ein Flummi durch diesen Hangar auf Geonosis.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema für sich.
Und Count Dooku auch.
Ja.
Count Dooku ist ja auch ein älterer Herr, der sich sehr agil bewegt.
Da wäre es dann aber eher Episode 2 für mich, die was falsch gemacht hat. Aber das kommt dann.
Lass uns mal eine eigene Folge machen. Wie hat sich der Lichtschwertkampf in Star Wars weiterentwickelt? Weil ich finde auch, der Lichtschwertkampf von Episode 1 ist nicht nur gut. Man sieht zu oft, dass die sich gar nicht treffen wollen eigentlich, sondern dass die auf die Klinge hauen und nicht auf den Körper hauen wollen. Das erscheint mir irgendwie unrealistisch. Na gut, grundsätzlich hat es weitergebracht. Was hat Star Wars noch weitergebracht, Episode 1?
Ich wäre jetzt durch.
Genau, was du willst. Die Musik.
Ach so, ja.
Duel of the Fates ist doch wohl ein Stück, das für die Ewigkeit geschrieben wurde.
Das stimmt. Obwohl ich persönlich nicht weiß, ob ich Battle of the Heroes dann besser finde. Genau.
Die haben beide was. Beide sind stark. Mhm. Beide sind wichtig.
Beide sind auch ähnlich. Ich glaube, da war irgendwie so der Anspruch von Lucas, dass er Williams gesagt hat, ja, ich möchte Duel of the Fates nur schneller und düsterer. Irgendwie sowas. Mhm. Und so ist es auch. Beide haben was. Ja, stimmt, die sind ähnlich, aber dann doch unterschiedlich. Mhm. Aber auf jeden Fall, die Musik ist toll, finde ich. Auch die Action-Sequenzen, die ja, wie ich schon erwähnt habe, für mich ein bisschen mäßig sind, außer jetzt der Lichtschwertkampf, die sind ganz cool untermalt mit so Abenteuermusik. Es gibt da ein Stück, das heißt Captain Panaka and the Queen Protectors. Das finde ich ganz toll, weil das hat so ein bisschen das hat mich so ein bisschen begleitet, weil das immer ganz oft in Lego Star Wars Episode 1 vorkam in dem Spiel.
Was hältst du von Darth Maul? Im gesamten Star Wars Kontext, ist es gut, dass der hier eingeführt wird?
Ist das eine rhetorische Frage? Weil Wer wird diese Frage mit Nein beantworten?
Na gut, okay.
Maul ist so toll. Maul ist toll.
We will have a revenge.
Oh, wir bekommen den so toll eingeführt. Ich find's ja plump, dass er dann wiederbelebt wird.
Dass er zurückgeholt wird in The Clone Wars. Ne? Eigentlich wird er in Episode 1 in zwei Hälften geteilt und stürzt einen, was weiß ich, wie tiefen Schacht runter. Und er müsste
jeder denkt, er ist tot, genau.
Ja, und dann holen sie ihn wieder.
Was ja nicht schlecht gemacht ist, aber allein der Fakt ist so ein bisschen mäßig. Aber ansonsten, der hat so viel Gutes getan. Und Clone Wars, Rebels, Solo, Star Wars Story, ja.
Manche argumentieren, da hätte sich Star Wars von sich selbst emanzipieren müssen und sagen, hier, Darth Maul ist tot, wir bringen was Neues.
So wie sie es hoffentlich mit Snoke machen werden.
Ja, so wie sie es hoffentlich mit Snoke machen werden. Bei Darth Maul bin ich genau wie du dankbar, dass sie es nicht gemacht haben, dass sie ihn wiedergeholt haben, weil er wird nochmal ganz anders. Wir sehen einen völlig crazy Darth Maul und dann einen Darth Maul auf einem Höhepunkt seiner Macht, als er Mandalore unterwirft. Dann wird er von Sidious wieder in die Knie gezwungen. Und was er in der 7. Staffel von The Clone Wars voraussichtlich macht, wird auch super. Nach allem, wie ich mir das so vorstelle, aber das ist auch ein Thema für sich. Ja. Wir nehmen das hier im Frühjahr 2019 auf, da gibt es die 7. Staffel von The Clone Wars noch nicht. Aber ich gehe
guck mal, jetzt alle, die uns in 2 Jahren hören, lachen nur.
Lachen uns aus. Ah, der hat gedacht, Darth Maul spielt da eine große Rolle. Nix war. Also eine kleine Rolle muss er spielen, allein weil er in dem Roman Ahsoka angeteased wird. Da gibt's. Nee, ich verrate das jetzt nicht, was da passiert mit Darth Maul.
Ja, ich kenne ihn noch nicht.
Besser wäre das, ja. Also Darth Maul ist was, was gut ist, was das im Universum bereichert hat. Das Gleiche gilt für mich, für die Droidenarmee.
Ja, kann ich zustimmen. Ich liebe die Stimmen. Ich mag auch irgendwie die, also die haben alle so ungefähr die gleichen Charakterzüge. Die sind alle so ein bisschen ähnlich. Und irgendwie mag ich die Droiden sehr, sehr gern.
Das hat bei mir Zeit gebraucht, bis ich die mochte. Am Anfang fand ich die lächerlich, weil sie nichts konnten, weil sie überversagt haben. Sie haben genauso daneben geschossen wie die Stormtrooper, ne? Und dieses auch comichafte Reden, das machen sie in den Clone Wars über weite Strecken auch. Aber das ist irgendwie niedlich geworden mit diesem Roger. Und das ist ja auch wichtig, dass du Kampfdroiden hast oder vergleichbar sind die Sturmtruppen. Das sind für normale Zivilisten im Star Wars Universum sind das gefährliche Gegner, weil die bewaffnet sind. Mhm. Aber für unsere Helden sind das Pusteblumen, einfach umgepustet werden die. Insofern haben die eine wichtige Rolle. Und da gibt es ja dann auch wieder Differenzierungen. Diese B1-Kampfdroiden sind schwächer als die B2. Dann gibt es diese Kommando-Droids. Droidikas werden schon eingeführt und da haben die selbst die Jedi ja ihre Probleme.
Ja, das finde ich schwach. Entschuldigung, das finde ich aber schwach. Das sind zwei blöde Droiden. Da läuft man mal ganz schnell hin, reflektiert noch die Blasterschüsse und dann macht man sein...
Aber die haben doch Schildgeneratoren.
Sie haben Schildgeneratoren. Oh, wir müssen Force Speed benutzen, um uns wegzubringen.
Das einzige Mal Force Speed überhaupt.
Ja, mir ist das ja gar nicht aufgefallen, ne? Und dann hattest du mir das gesagt, als wir letztens mal darüber geredet haben. Und ich so, wow, das gibt es. Würde das weiter eingesetzt? Ich glaube, das würde jeden einzelnen Star Wars Film so sehr verändern.
Und überleg mal, stell dir vor, Obi-Wan hätte im Hangar oder nee, im Generatorraum auf Naboo, als er zu spät kommt, um Qui-Gon Jinn zu helfen. Warum benutzt er da nicht Force Speed, um dahin zu kommen? Beispiel. Klar, das ist Dramaturgie. Er wird ausgeschlossen, aber in sich konsistent ist logisch. Logisch ist das nicht an der Stelle, dass er keine Jedi-Geschwindigkeit benutzt, um zu seinem Meister zu kommen und um ihm zu helfen. Nein, der rennt ganz normal, so langsam oder schnell, wie wir beide auch rennen würden.
Gut, wollen wir zu unserem 4. Punkt springen? Wir haben nämlich ein Quiz vorbereitet, der Kevin und ich.
Ein Quiz!
Wir haben gedacht, wir schließen das Ganze jetzt ab. Wir wollen wirklich testen, ob wir den Film wirklich geschaut haben. Und ihr dürft alle mitraten.
Ihr seid bestimmt besser als wir. Also wir stellen uns gegenseitig Quizfragen. Ich weiß vorher nicht, was du dir überlegt hast und ich weiß nicht, was ich mir überlegt habe. Nein.
Aha, das ist schon mal gut.
Wir wissen gegenseitig nicht, was wir uns überlegt haben. 5 Fragen. Und wer die meisten beantworten kann, hat gewonnen, oder?
Genau. Hände weg von der Tastatur. Wir googeln nicht.
Nee, das machen wir nicht. Das ist unehrenhaft.
Ja.
Okay. Wer fängt an?
Sagen, der Ältere fängt an.
Ich stelle dir die erste Frage.
Ja.
Ich mach's auch dir auch nicht so schwer. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du das weißt. Die erste Frage. Erste Frage, Hendrik. Wie heißt der Gouverneur von Naboo?
Ich wollte Law Santeca sagen, aber es ist dieser Typ aus Episode 7.
Falsche Zeit, ja.
Ja, ach, Moment. Wenn du mir das sagst, dann will ich sagen.
Der mit dem Spitzbart, ne?
Der mit dem ich weiß, wie der aussieht.
Okay, gut.
Und du? Juli? Nee, sag.
Du hast es mir schon mal gesagt vor ein paar Wochen, als wir gesprochen haben. Sio Bibel.
Ja, Sio Bibel ist übrigens ein unglaublich schlechter Name, aber egal. Solange Name nicht an Schmie Skywalker drankommt.
Schmie, ja. Wo die Schauspielerin zu Beginn der Dreharbeit nicht mal wusste, ob sie Schmie oder Schmei heißt. Okay, leider kein Punkt für dich.
Was machen wir mit Punkten? Was ist die Bestrafung fürs nächste Mal? Wir müssen eine bestrafen. Wir sind unglaublich gut vorbereitet. Egal. Also. Ja, genau. Schreibt eine relativ okaye Bestrafung gerne in die Kommentare, wenn euch was einfällt. Natürlich nur was wir rein rednerisch machen können.
Mhm. Genau. Zweite Frage.
Okay, zweite Frage. Meine Frage, aber erstmal. Ne?
Ja, du stellst mir die Frage.
Okay, genau. Kevin, wie lang ist Star Wars Episode 1?
Wie lang der ist? In Minuten?
Sagen wir, ich habe eine Toleranz von 5 Minuten.
Oh, das ist gemein. Eine Stunde 51.
Wie viele Minuten sind das?
111.
Okay, also selbst mit der hohen Toleranz wärst du nicht dran gekommen. 136 Minuten.
Okay.
Und ich glaube, ich hätte irgendwie 2 Stunden 30 gesagt, weil er sich sehr so anfühlt. Mhm. Aber ja, okay. Das tut mir leid für dich auch. Leider kein Punkt.
Das tut dir überhaupt nicht leid. Allein die Toleranz war gemein. 5 Minuten.
Ich muss ja sympathisch wirken. Ja, ist ja auch egal. Ich hätte auch 20 Minuten Toleranz machen können.
Also ich würde mal sagen, das war keine inhaltliche, sondern eine technische Frage. Vielleicht müssen wir uns fürs nächste Mal Kategorien überlegen. Ne?
Ja, ich habe eher technische Fragen.
Oh, gemein. Ich habe eher inhaltliche Fragen. Die zweite inhaltliche Frage. Bist du bereit?
Ja.
Ist eine Doppelfrage. Wie lautet das erste gesprochene Wort in dem Film und das letzte gesprochene Wort in dem Film?
Ich glaube, das letzte ist Promise. You will become a Jedi. I promise. Aber du sagst mir jetzt bestimmt nicht, ob das stimmt. Und das erste ist gesprochene Wort. Darf ich auch was Deutsches nehmen?
Ja.
Weil ich weiß es nicht. Also auf Deutsch müsste es eigentlich sagt heißen. Oder sagt dem Vizekönig, dass wir sofort an Bord kommen zu wünschen. Oder irgendwie sowas.
Fast. Davor fehlt ein Wort.
Achso, Commander oder sowas. Nein, Captain. Captain.
Yes. Genau.
Und Captain. Das letzte war Promise.
Captain, tell them we wish to board at once, ist der erste Satz, den Qui-Gon Jinn sagt. Und das erste gesprochene Wort ist Captain. Und das letzte Wort hast du gesagt Promise. Das ist leider falsch.
Okay.
Das letzte gesprochene Wort ist Peace.
Ah.
Als nämlich Boss Nass diese komische Glitzerkugel hochhält.
Ja, diese aber du hast gesagt gesprochen, nicht
geschrien,
gegangen.
Ja, okay. Ja, gut.
Gibst du mir einen halben Punkt? Nee.
Doch, auf jeden Fall für deinen Captain. Ich meine, es ist ja auch fies, ne, dass ich dich zwei Antworten abfrage. Also einen halben Punkt. Mhm. 0 okay. zu 0,5 Danke. Steht es jetzt.
Oh Gott. Okay, jetzt gebe ich dir eine Toleranz von, oh Gott, ich habe wieder was in Minutenanzahlen.
Oh.
Ja, Entschuldigung. Ich gebe dir eine Toleranz von 3 Minuten. Wie hoch ist die Screentime von Darth Maul?
Oh, auch das ist gemein. Man sieht ihn in dem Dialog auf Coruscant. Wie lange dauert der Dialog auf Coruscant? Der dauert maximal eine Minute. Dann, this is my apprentice Darth Maul. Da sieht man ihn vielleicht nach nicht mal 10 Sekunden. Dann der Kampf auf Tatooine gegen Qui-Gon Jinn. Wie lange dauert der? Der dauert vielleicht auch nur eine Minute. Man sieht noch die Ankunft auf Tatooine, wie er in dem Scimitar ankommt und dann auf seinem Moped fliegt und seine Droiden losschickt, seine Probe Droids. Sind wir jetzt vielleicht so bei 3 Minuten. Und dann der Endkampf mit allem drum und dran. Also, ich schätze mal so 8 Minuten ins... Nee, das dauert alles länger. Sagen wir mal 10 Minuten.
Bist du dir sicher?
Natürlich nicht, aber die Frage ist auch so ziemlich allgemein. Vor allen Dingen hätte ich gerne gewusst, wie zum Geier hast du das gemessen? Hast du mit der Stoppuhr da gesessen und hast es gemessen?
Ich habe es von mehreren Quellen.
Ist im immer Internet. Gut. Wir Journalisten mögen das, wenn es mindestens 2 Quellen gibt. Also ich sag 12 Minuten. Nee, ich sag 10 Minuten.
10 Minuten sagst du?
Das kommt mir schon viel vor.
Bist du dir ganz sicher?
Nein, sag jetzt.
Okay, also der Dialog auf Coruscant, kann ich dir sagen, der geht auf jeden Fall nicht so lange. Der ist vielleicht 15 Sekunden, 30 Minuten. Und der Kampf, da sieht man Darth Maul tatsächlich nicht so oft und es sind insgesamt 6 Minuten 30.
Ah, dann habe ich deine Toleranz um 30 Sekunden verpasst.
Ja, weißt du was, dann kriegst du auch einen halben Punkt.
Nö, das nehme ich nicht. Ich nehme hier keine Gnadenpunkte. Du hast mir ja schon eine Toleranz gegeben. Aber die Frage war auch, also komm, die Frage ist gemein. Aber gut, ich will nicht jammern. Also 0 Punkte. Es steht nach zwei Fragen 0 zu 0,5 aus meiner
Vielleicht
Sicht.
Vielleicht erwarten wir zu viel voneinander. Oh nein, meine nächsten Fragen sind so böse.
Oh nein, ich
habe... Oh nein, das tut mir so leid.
Du bist dran. Also, ich stelle dir eine Frage. Wem gehörten Anakin und Shmi Skywalker, bevor Watto sie gekauft hat?
Das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht Palpatine. Weil er ist ja auch der Vater von Anakin. Ich beruhe immer noch auf diese Theorie.
Okay, das müsste eigentlich einen halben Punkt für Kreativität geben. Und gewisserweise stimmt es ja auch.
Ne? Nee, sowas machen wir nicht. Nee, aber... Nee, ich weiß es nicht.
Ja. Watto hat sie von... Gadula the Hutt.
Ah, das wird sogar im Film namentlich erwähnt, oder? Ja. Okay. Ja, nee, aber weiß es nicht. Okay,
man sieht Gadula in dem Film bei dem Podrace. Da gibt es ja diesen Balkon, wo der Jabba the Hutt auftritt, ne, und dann auch eingeführt wird. Neben ihm ist eine weibliche Huttin und das ist Gadula the Hutt. Ich dachte immer, wer soll denn das sein? Ist das Jabbas Frau oder so? Nee, Gadula ist Jabbas schärfste Konkurrentin auf Tatooine. Die beiden kloppen sich darum, wer das größte Crime Syndicate hat.
Und also dann seine Frau, ja. Okay, dann mache ich die fiese Frage noch nicht, weil sonst kommt das so vor, als hätte ich nur fiese Fragen. Jetzt mache ich mal etwas relativ Einfaches. Beziehungsweise man sollte sich damit auskennen. Wer spricht Yoda in der englischen Fassung? Oh. Also in der originalen Fassung.
Wie bitte? Ist es nicht Frank Oz? Es ist nicht Tom Kane? Weiß ich nicht.
Ist es Frank Oz?
Doch! Doch! Ich hätte was sagen sollen. Ich hätte wenigstens Frank Oz sagen sollen.
Kann ich diesen Sound von dir gerade ausschneiden und das über einen TIE Fighter legen?
Ich hätte dann gern einen abstürzenden TIE Fighter.
Ja. Nee, aber mich hat das auch ein bisschen überrascht, als ich das gesehen habe und ich fand das cool. Okay. Dass es praktisch so gesehen immer Frank Oz ist, der Yoda spricht, oder? Ja, okay. Du bist dran.
Deine vierte Frage. Ich wollte es jetzt nochmal leicht machen, aber es ist immer gemein, wenn man eine Frage einleitet mit, das ist jetzt leicht, das sollte man eigentlich nicht machen. Wie heißt der Schauspieler von Darth Maul?
Ray Park.
Jawohl, das stimmt. Bam.
Aber wie heißt der viel bessere Schauspieler von Darth Maul?
Du meinst den Synchronsprecher?
Ja,
Synchronsprecher. Sam Witwer, meinst du. Ja, das war aber auch in Episode 1 auch schon so, dass Ray Park nicht Darth Maul gesprochen hat, sondern jemand anders. Die Stimme kam von jemand anderem. Ich weiß gerade nicht von wem.
Aber in Solo, A Star Wars Story, ist es doch auch so, dass Ray Park wieder spielt und Sam Witwer spricht.
Genau. Ja.
Und das ist halt jetzt das Gute. Mittlerweile sind die Prequel-Filme langsam so um die 19 Jahre her. Und deswegen können so Filme, die zwischen Episode 3 und 4 spielen, passen ganz gut da rein, so vom schauspielerischen Alter. Da würde jetzt auch so ein Obi-Wan-Film ganz gut passen.
Mhm. Ja. Das stimmt.
Okay.
Gib mir deine vierte Frage.
Bitte tausche das Wort vierte in fiese.
Es steht 1,5 zu 0 für dich. Hau rein, die fiese Frage. Ich bin eh chancenlos.
Ich weiß überhaupt keine Toleranz, aber sagen wir es mal so. Der wunderbare Soundtrack von Episode 1 beinhaltet 17 Stücke. In wie vielen Stücken kommt das Thema der Macht, das sogenannte Force Theme, vor?
Das habe ich nie gemessen.
Ich habe das schon mal gemessen.
Wenn ich jetzt die Liste der Lieder vor mir hätte, dann würde es mir leichter fallen. Ich würde mal tippen, dass das Force Theme so oft vorkommt wie kein anderes Thema in Episode 1. Aber in Stücken wie Duel of the Fates kommt es nicht vor. In Panaka in The Queen's Defenders kommt es nicht vor. In dem Main Title kommt es nicht vor. Ganz am Anfang kommt es nicht vor. Ich würde mal tippen in 4. Wie viele Stücke sind es? 17 insgesamt?
Ja,
17. Sagen wir mal in 5.
Es sind 4.
Ich wollte ja sagen... Ach Mist, da hatte ich es fast, ja.
Okay. Oh nein, das tut mir so leid. Also ich will ja eigentlich, ach Mann, ich darf dir keine Punkte geben.
Nee, keine Punkte. Fiese Frage. Aber gute Frage, schöne Frage.
Aber für die interessierten Hörer, in den Stücken He is the Chosen One, Anakin defeats Shibulba, What to Steal and the Kids Play und The High Council Meeting and Qui-Gon's Funeral.
Cool, haben wir auch das wieder gelernt.
Ja, so, wir lernen ganz schön viel.
1,5 zu 0. Meine letzte Frage an dich, und du kannst dich entspannt zurücklehnen. Wir haben in Episode 1 Eintreffen des Jedi-Rates. Nenne mir mindestens aus dieser Konstellation des Jedi-Rates, wie er da zusammensetzt, nenne mir mindestens 5 Mitglieder.
Okay, damit ich den direkt schon weg habe. Yarail Poof?
Heißt das? Yarail Poof.
Poof, okay. Das ist der in der Robot Chicken Verarsche so, so schön.
Der mit dem langen Hals, ne? Der mit dem ewig langen Hals ist
das. Kennst du das? Wo alle Jedi quasi so umgebracht werden und er wird dann aber vergessen.
Everyone I knew is dead! Dann freut er sich, dass er den Jedi-Rat für sich alleine hat. Und dann macht er Yoda nach.
Genial. Wunderbar.
Ja. Und dann kommt später noch, kennst du die Szene auch, wo er auf dem Todesstern ist und einen neuen Job hat, Yarail Poof, ist dann hinter in der Kantine derjenige, der das Essen ausgibt für Palpatine und, und Darth Vader. I feel the disturbance in the Force.
Oh, das ist wunderbar.
You didn't give us any crackers. Ach, das ist schön. Ja, okay, aber du bist noch nicht durch. Du hast einen,
also, den Yarail Poof. Yeah. 5. Yoda. Mace Windu. Jetzt wird's interessant. Aeth Koth, ist der da drin? Echt? Ist es nicht der, der auch in Episode 3 von Palpatine, Spoiler, umgebracht wird?
Nee, der wird nicht umgebracht. Das ist Sae Seteen, der umgebracht wird. Aeth Koth wird im Kanon später nach der Order 66 von Darth Vader persönlich umgebracht. Das sieht man in
Moment,
einem Comic.
Moment. Ist es nicht der mit den Hörnern auch?
Die sehen sich ähnlich, aber der du meinst, der von Palpatine umgebracht wird, ist Sae Seteen.
Jetzt fehlt mir noch einer. Ki-Adi-Mundi ist doch bestimmt dabei.
Ja!
Stimmt, der redet sogar.
Ja. Sae Seteen auch, ist auch drin. Achso. Neben Aeth Koth.
Ja, wow, da hast du mir ja schon alles.
Ja. Neben Aeth Koth sitzt Deppa Pilaba.
Pilaba. Und noch die, ach, ich weiß gar nicht.
Adi Gallia meinst du?
Adi Gallia, genau. Ja.
Dann sitzt da noch Erwin Peel, der mit dem kaputten Auge, ne?
Der dem so eine tolle Szene in Clone Wars gehört.
Yaddle nicht zu vergessen.
Ah.
Ja, die so aussieht wie Yoda.
Die weibliche Yoda, ja, genau.
Und dieser komische Typ Oppo Rancisis.
Ah, stimmt.
Der so ein bisschen wie so eine Schlange mit so einem Riesenbart aussieht, ne, wenn ich mich nicht täusche.
Ja. 12 sind George Lucas war sehr kreativ.
Ja. Ich weiß nicht, ob der sich alle selber ausgedacht hat. Ja, okay, du kriegst auf jeden Fall 2 Punkte.
2,5.
Ich hab 0. Damit habe ich 2,5 zu 0 hast du dieses grandiose, von deiner Seite aus etwas unfair geführte Quiz geführt. Krieg ich noch eine Frage?
Ja, klar.
Oh, okay.
Wow. Du hast angefangen, da kriegst du noch eine Frage. Okay. Ich möchte wissen, du kennst das königliche Raumschiff, das so ziemlich viel in diesem Film vorkommt. Das ist ein Nubian Royal Starship, ne? Jetzt würde ich gerne von dir wissen, es gibt nämlich ganz verschiedene Typen und die haben immer einen Buchstaben davor. Schon mal davon gehört?
Bei dem leider nicht.
Welcher Buchstabe kommt davor?
Nee, keine Ahnung. Das ist jetzt ein N, X, B, Z, K. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es ein K ist.
Ein K, sagst du. Um das ganz kurz ein bisschen spannender zu machen, es gibt Y-Typ, das ist in Episode 2 diese Yacht, womit die auf Geonosis fliegen, dieses längliche Teil. Und dieses ist ein J-Type 327 Nubian Royal Starship. Also J. JK, du bist echt immer bei deinen Antworten sehr nah dran, aber nicht zu nah dran.
Nicht gut genug. I failed. I completely failed. Damit haben wir einen Endstand von 2,5 zu 0 für dich. Herzlichen Glückwunsch, du gewinnst nichts.
Ich danke dir. Ja, vielleicht. Vielleicht verlierst du nämlich was. Und da schließt sich der Kreis.
Wie viele Punkte habt ihr gemacht, liebe Hörer, bei unserem jämmerlichen Quiz? Zumindest, ne, wie ich abgeschnitten habe. Und seine fiesen Fragen konntet ihr die beantworten. Sagt's uns. Sagt uns, wie euch diese Folge von Padawansinn gefallen hat. Und schaltet ein in die nächste Folge von Padawansinn. Da werden wir aller Voraussicht nach sprechen über, wie haben sich die Lichtschwertkämpfe in Star Wars weiterentwickelt.
Genau, wir werden jetzt immer auf unserem Weg zu Episode 9 die Filme reviewen und dazwischen kommen immer Folgen, wo wir über irgendwas reden, worauf ihr Bock habt, worauf wir Bock haben, und ich freue mich darauf. So wird das Warten nicht so schwierig.
Und die Hauptfolgen des Star Wars Freunde Podcasts gibt es weiter, alle 3 Wochen freitags in der gewohnten Qualität und nur mit mir. Also vielen Dank fürs Zuhören und möge die Macht mit euch sein.